Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Ja, hallo nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die Sondersendung für Freitag, den 19.02. Wie heute Morgen schon angekündigt, wir haben noch 2 Interviews, die wir nachreichen möchten. Wir wollten ja einfach die Morgensendung nicht zu voll knallen und zeitgleich wollten wir die Interviews auch nicht zu sehr kürzen. Deswegen kommen wir jetzt hier mit 2 weiteren Interviews. Zum einen habe ich gesprochen mit Adrian Frenzel. Er ist der Gründer von Eat First und falls ihr das Unternehmen nicht kennt, ist ein B2B-Unternehmen, das sich auf Office Catering spezialisiert hat und global aufgestellt war. Ich glaube, in 8 Ländern unterwegs war, hat eine ganze Reihe an Akquisitionen getätigt, unter anderem Lemon Cat von Dorin Huber übernommen, kommt insgesamt aus dem Rocket Internet Umfeld, aber auch North Zone ist da investiert oder HV Capital. Also ein spannendes Unternehmen. Dann kam Corona, hat das Unternehmen sehr stark getroffen und wie Adrian damit umgegangen ist, das hören wir gleich. Und wir hören das vor allem deswegen, weil es einen Gründerszene-Artikel gab, der das vielleicht nicht ganz so optimal dargestellt hat. Es ist immer leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber Adrian hat es relativ gut dargestellt, was so die Herausforderungen waren. Und man hört ihm auch an, dass er ziemlich geschlaucht ist von der Situation. Von daher fand ich das gut, dass wir gesprochen haben. Wir haben auch gesprochen mit Marcel Weiß. Er ist Business Analyst und Strategieanalyst. Man kennt ihn vielleicht von Neunetz oder von den Exciting Commerce Podcast Exchanges. Marcel ist schon lange in der Szene unterwegs, hat sich da einen sehr guten Ruf erarbeitet. Und ja, wir haben gesprochen über das ganze Clubhouse-Phänomen, beziehungsweise Marcel hat sich Twitter Spaces angeguckt und wir haben einfach mal darüber gesprochen, wohin sich dieser ganze Markt entwickeln kann. Was ist der Unterschied von Twitter Spaces zu Clubhouse? Wo sind vielleicht noch die Opportunities für andere Player? Was könnte so das Zukunftsszenario dieses Marktes sein und die Anwendungsgebiete? Und ja, auch darüber freue ich mich. Von daher gehen wir jetzt ohne Umschweife rein in den Podcast. Wir fangen an mit Adrian Frenzel von Eat First. Also ich freue mich sehr, Adrian Frenzel ist bei uns. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Hallo.
Danke für deine Zeit.
Ja, cool. Ja, danke auch für deine Zeit. Du sag mal, wie oft hast du denn in der letzten Zeit gewünscht, du wärst bei HelloFresh geblieben?
Naja, sagen wir so, ich freue mich immer, also sage ich so, ich freue mich mega für das Team, was ich da aufgebaut habe, wo wir stehen. Ja, aber ich glaube, sozusagen, mir macht es eher jetzt auch Spaß, eine Company wieder von neuem aufzubauen. Also klar guckt man natürlich, denkt sich so, okay, es wäre jetzt ein bisschen einfacher. Andererseits macht die Herausforderungen, die sich durch die aktuelle Situation geben, ja auch Spaß. Also man findet ja Lösungen und es ist vor allen Dingen auch spannend zu sehen, wie das Team, was wir noch haben, zusammenhält und auch wirklich geschafft, durch so eine Situation durchzukommen. Das sind halt etwas andere Challenges als bei einer HelloFresh nur Scaling.
Ja, das war natürlich jetzt auch die fieseste Einstiegsfrage, aber ich wollte darauf hinaus, weil ihr habt jetzt gerade wirklich, und das ist ja der Grund, warum wir heute sprechen, Gründerszene hat darüber geschrieben, dass es bei euch Turbulenzen gab, da ist ein Unternehmen im Umbau und oder im Umbruch und das hat natürlich viel auch mit Corona zu tun und da habt ihr ziemlich drunter gelitten. Ne? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, vielleicht zum einen ein bisschen die Unternehmensgenese aber oder die Entstehung, aber eben auch das letzte Jahr, das haben wir mal kurz erzählt, wie ihr das erlebt habt.
Naja, wir sind ja gestartet 2018 und haben relativ viele Firmen integriert mit dem Ziel, so ein bisschen dem B2C-Ansatz auch folgend da was Großes draus zu bauen. Natürlich dann auch mit entsprechenden Wachstumsanforderungen und den Kosten dazu. Corona hat dann natürlich dazu geführt, dass unsere Nachfrage kurzfristig stark runtergegangen ist. Und haben überlegt, was wir machen und haben uns entschieden, dass wir sicherstellen wollen, dass die Company langfristig existiert und dass wir uns nicht davon abhängig sein wollen, wie schnell jetzt ein Lockdown wieder geliftet ist. Und Konsequenz haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf unser australisches Geschäftsmodell und unseren australischen Markt, haben dann relativ konsequent unser europäisches Geschäft entweder geexit oder eingestellt. Das war das, was wir letztes Jahr März, April, Mai gemacht haben. mit vielen Dingen, die einfach nicht schön sind und auch nicht schön waren. Das war also keine schöne Zeit. Hat aber dazu geführt, dass wir ab Juni uns wieder darauf fokussiert haben, wirklich Geschäft aufzubauen. Also mein Leben hat sich geändert. Ich habe immer nachts gearbeitet, weil da sind die Australier wach. Tagsüber war da ein bisschen weniger zu tun. Aber seit Juni sind wir dabei, wieder uns aufzustellen und wieder auf Wachstumskurs. Ja, wir haben im Juni, Juli eine eigene virtuelle Kantine gelauncht als Plattform. Das hatten wir aber nicht. Seit Oktober letzten Jahres sind wir jetzt auch in der UK und jetzt wieder in Holland und Deutschland. Das Ganze aber mit einer Plattform, einer Marke. Und in dem Sinne sind wir eigentlich sehr, also trotz dessen, dass die Zeiten der Vergangenheit nicht so lustig waren, jetzt extrem positiv, weil wir einfach sehr gut jetzt aufgestellt sind. Wir haben die Zeit dazu genutzt, besser zu werden. Wir haben unser Tech-Team hochgefahren. Wir haben mehr Developer, als wir vor der Krise haben. Und die sitzen jetzt nur auf einer Plattform drauf. Auf einer Plattform, die über 250 Millionen Australian Dollar Volumen schon gehandelt hat. Und fühlen uns damit eigentlich sehr gut aufgestellt jetzt für das, was als nächstes kommt.
Ich glaube, man muss erstmal generell sagen, es gibt ja wirklich eine ganze Reihe an Unternehmen oder auch Branchen, die von Corona in Mitleidenschaft gezogen sind, ohne dass sie was dafür können. Ne? Ich glaube, das ist ja bei euch auch so. Also ich glaube, wenn ich bin nicht falsch informiert, wenn ich sage, dass euer primäres Segment war ja eigentlich der B2B-Markt. Ne? Das heißt, ihr habt, glaube ich, Bürolieferungen primär gemacht, ne?
Haben und machen auch immer noch, ja.
Macht auch immer noch. Und das ist natürlich ein Markt, der einfach erstmal komplett weggebrochen ist, ne?
Genau, aber also ja und nein, ne? Ja, sozusagen die vor allem die Startup-Kunden, die wir natürlich viel hatten, die waren die eigentlich am stärksten schnell in den Homeoffice gegangen sind. Was wir gesehen haben, ist, dass eher traditionelle Unternehmen weniger schnell gegangen sind oder auch nicht so konsequent. Und wir haben teilweise auch neue Kunden gefunden, die wir davor noch nicht hatten. Hat dazu geführt, dass, wenn wir jetzt zahlenmäßig gucken, wir zum Beispiel in UK jetzt größer sind, als wir pre-Corona waren und profitabel. Also wir mussten uns auf der Lage anpassen, aber es ist jetzt alles andere so, als wenn man sagt, da geht gar nichts.
Man hatte so in der Vergangenheit das Gefühl, ihr habt so ein ziemliches M&A-Spiel gemacht. Ne? Also ihr habt Lemoncat gekauft oder auch einige andere Unternehmen. Das heißt, das sollte eigentlich durch Zukäufe, sollte das eigentlich so eine richtig, weiß nicht, globale Marke eigentlich werden. Ist diese Chance noch gegeben, würdest du sagen?
Also, dass wir global sind, auf jeden Fall. Ich glaube, was wir sozusagen, wir drehen das Spiel jetzt um. Ne? Wir haben vor Corona war die Strategie, viel dazu zu kaufen und dann im Nachhinein zu integrieren. Jetzt haben wir gesagt, okay, das machen wir nicht. Wir wachsen jetzt einfach aus unserer eigenen Marke heraus. Was ich glaube, was uns aber nicht daran stoppen wird, weiter international zu sein. Ja, wir sind jetzt, also wenn wir, soweit wir Deutschland sauber hochgefahren haben, sind wir Deutschland, Holland, UK und Australien und dann werden wir von da auch wieder weiter wachsen. Da mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen.
Und ich habe das so verstanden, dass ihr auch den Support eurer Investoren genießt, ne?
Ja, absolut.
Wahrscheinlich ist ja euer Finanzplan im letzten Jahr komplett durcheinander geraten, ne? Das heißt, ihr habt wahrscheinlich jetzt neues Kapital gebraucht. Wie führt man solche Gespräche mit Investoren?
Ich glaube, das Wichtigste ist immer das ehrlich und dass man sagt, was wollen wir gemeinsam erreichen, ja. Und ich glaube, man muss einfach, alle Seiten müssen verstehen, was möglich ist. Ich glaube, die Herausforderung ist ja jetzt zu sagen, man hat eine Planung, die von externen Faktoren wesentlich abhängig ist. Ja? Wer weiß, wann wieder welches gelockert wird. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben halt uns gemeinsam darauf verständigt, uns so als Unternehmen aufzustellen, dass wir langfristig sauber durch die Krise durchfahren und dass wir jetzt natürlich erstmal das Risiko von signifikanten Burn und ähnlichen Sachen reduzieren und wenn die Märkte wieder sauber offen sind, dann weitermachen. Ja, und das, ja, manche Investoren sind da ein bisschen emotionaler, andere sind da nicht so emotional, aber in Summe muss ich sagen, trotz dieses ganzen Hoch und Runter hat es also sehr positive Erfahrungen mit den meisten Investoren gehabt. Ja. Es gab ein, zwei, die waren nicht so lustig, aber sozusagen die hauptsächlichen Investoren haben sich wirklich dahinter gesetzt, mit denen haben wir zusammengearbeitet, die haben die Maßnahmen, die wir machen mussten, unterstützt. Und ich glaube, so, auch nur so kommt man dann auch da durch, ja, dadurch, dass alle dann gemeinsam sagen, in diese Richtung wollen wir jetzt.
Ich will da mal ganz kurz nochmal nachhaken, weil das ist ja ein Punkt, den viele Gründer jetzt gerade erlebt haben und auch viele Startup-CEOs. Was passiert denn mit dir, wenn ein Investor Unverständnis zeigt, weil du sagst, sie reagieren emotional, heißt ja quasi in dem Moment, sie können nicht ganz verstehen, was in deinem Kopf vor sich geht.
Ja, kann man da probieren, soweit es geht, darüber aufzuklären und über die Lage zu informieren und probieren, gemeinsames Bild hinzubekommen. Ja? Aber am Endeffekt ist, glaube ich, also ich meine, wir haben ja alle das gleiche Interesse, ja. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man zeigt, dass man auch weitermacht, dass man als Gründer auch hinter seinem Unternehmen steht. Und ja, wenn dann jemand eine andere Meinung hat, kann er ja gerne eine andere Meinung haben. Die diskutiere ich auch gerne, aber am Ende soll ich das Unternehmen führen. Und das ist ja auch, also mache ich auch gerne. Und da gibt's, ja, dann kann der Investor mitmachen oder nicht. Da gibt's ja wenig Möglichkeiten.
Ihr seid jetzt so roundabout 60 Leute, ne? Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, ne? So habe ich zumindest gelesen. Wie?
Ja, eher 70, ja.
Oder 70, ja. Wie schätzt du denn so die nächsten, weiß nicht, 2 Jahre jetzt für euch ein? Also kommt ihr mit dem Team in der Größe, kommt ihr da sehr weit oder werdet ihr wieder zukaufen? Weil, also ich mal als Beispiel jetzt vielleicht Analogie zu euch, ist ja Get Your Guide, die haben sich jetzt gerade zumindest so die Gerüchte 80 Millionen Kapital besorgt, um auch akquirieren zu können, weil sie sagen, sie möchten quasi jetzt als gestärktes Unternehmen aus der Krise herausgehen und dann auch Übernahmen tätigen können. Ist das für euch jetzt auch eine Option oder sagt ihr jetzt erstmal, nee, mit dem Team müssen wir, du hast ja gerade gesagt, ihr dreht den Spieß ein bisschen rum, wir müssen also quasi jetzt aufbauen und erobern jetzt nach und nach die Märkte?
Ich glaube, in Summe werden wir weiter gucken, ob es irgendwas Interessantes gibt, was man übernehmen kann. Das ist ja nie weg. Und wir haben ja auch, wenn man sich unsere Shareholder-Basis anguckt, die sind ja auch alle gut gestärkt, ja. Und dann wird man auch zum nötigen Zeitpunkt das Geld bekommen, da auch mir weniger Sorgen. Ist jetzt aber ehrlicherweise nicht mein Fokus. Ja, mein Fokus ist jetzt, die Company, die wir haben, die Leute, die wir da haben, jetzt auf Wachstum zu trimmen und gemeinsam wieder richtig Gas zu geben. Ja, wir sind, ja, je nachdem, wann die Märkte aufmachen, sind wir da extrem positiv. Was Spaß macht jetzt, Australien ist ja uns weit voraus. Das heißt, wir lernen die ganze Zeit aus Australien. Wir haben sehr viele spannende Projekte in Europa. Und da werden wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Und dass man dann weiter Geld raised, ich meine, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind, auch wenn wir jetzt sozusagen eine kleine Wachstumspause eingelegt haben, sind wir grundsätzlich ein Unternehmen, was darauf ausgelegt ist, zu wachsen und auch die entsprechenden Ambitionen hat und auch dafür sind ja auch die Leute an Bord, auch ich. Also wir wollen jetzt ja irgendwie nicht hier ein Laden werden, der irgendwie sagt, kein Wachstum mehr.
Was lernt ihr denn von Australien, wenn du sagst, weil das sind ja vielleicht auch für andere Leute nochmal spannende Insights, die ihr da habt?
Na, was für uns halt spannend ist, wie vor allen Dingen so die Arbeit der Zukunft aussieht. Ja, wird es jetzt wirklich nur, dass alle Leute zu Hause bleiben? Wie kommunizieren die Leute? Wir sehen in unserer Kundenbasis, dass es auch da viele Veränderungen gibt. Wie kann man Kunden weiter ansprechen? Wer sind eigentlich unsere Ansprechpartner going forward? Und was sind auch die Opportunities, die sich da auftun? Ja, plötzlich gucken sich ganz andere auch Abteilungen innerhalb des Unternehmens gucken sich plötzlich nach Lösungen um. Ja? Also eine Einkaufsabteilung, die in der Vergangenheit da optimiert hat, einen 10-Jahres-Vertrag mit einem Groß-Caterer mit einer eigenen Küche zu unterschreiben, sagt sich vielleicht auch, okay, ist jetzt ein bisschen schwierig, ja. Wie sieht mein nächsten 2 Jahre aus? Wie stelle ich mich da auf? Das heißt, wir sprechen plötzlich mit ganz anderen Kundengruppen, die wir vorher gar nicht so auf dem Radar hatten, beziehungsweise fast gar nicht getraut hätten, uns anzusprechen, die jetzt aber sagen, okay, ist ja super relevant, weil ich habe gelernt, ich brauche Flexibität. Und selbst wenn man jetzt zum Beispiel das Melbourne-Beispiel anguckt, ja, wir waren, also nach Weihnachten sind wir davon ausgehen, dass Australien sauber hochfährt. Melbourne ist jetzt, war für 5 Tage im Lockdown, da ist da jetzt wieder aufgehoben. Aber das zeigt ja weiterhin, dass einfach Unternehmen Flexibilität brauchen. Und Flexibilität, da sind wir eigentlich genau der richtige Ansprechpartner. Und das sind natürlich so Themen, die wir ganz anders adressieren können jetzt.
Cool. Ja, Adrian, also du, ich wollte nicht mit dir tauschen, muss ich sagen. Ich glaube, das klingt nach einem harten letzten Jahr, wo man zumindest wahrscheinlich auch viele unbequeme Entscheidungen hat treffen müssen. Aber es klingt auch so, wenn man so zwischen den Zeilen bei dir durchhört, dass du relativ viel Optimismus noch hast, nach vorne raus. Das ist eigentlich irgendwie, dass man jetzt, so wie ihr aufgestellt seid, einfach durch die Talsohle durchkommt und dann irgendwie im nächsten Jahr oder so oder vielleicht auch in diesem Jahr schon dann irgendwie wieder richtig durchstarten kann.
Ja, absolut. Also ich glaube, was wir letztes Jahr richtig gemacht haben, ist, wir haben schnell die nicht so schönen Entscheidungen getroffen und umgesetzt. Aber aus meiner Sicht gibt es da auch keinen Weg drumherum. Und ich finde auch, das ist man irgendwie den Mitarbeitern, die sozusagen ja auch ihre Karriere einem verantworten, schuldig, dass man da irgendwie für Klarheit sorgt und fair mit allen umgeht. Das haben wir gemacht. Haben das gleiche auch mit allen Partnern gemacht, aber jetzt halt Wachstum, ja, und das macht halt mega Spaß. Und wir haben eine kleinere Truppe jetzt, das ist eine andere Aufgabe jetzt auch für mich, aber wir haben eine Truppe, die extrem an das Geschäft glaubt und die zusammen extrem Gas gibt. Auf einer europäischen Level jetzt, wir haben weniger Country-Fokus, ja, wir haben irgendwie jeden Freitag um 5 unser Country-Beers und so, das macht einfach, also in Summe macht es einfach Spaß, weil einfach die Leute, die jetzt dabei sind, die sagen einfach, okay, let's go for it. Und wir glauben, dass das was wird. Ja, und wir glauben auch langfristig, würden wir diese Pandemie schon irgendwie, wir werden da schon irgendwie durchkommen. Ja, also grundsätzlich, die Leute wollen sozialen Kontakt. Ja, das ist einfach per Definition, ist das ja kein dauerhafter Zustand, dass man nur zu Hause sitzt. Da gibt es bestimmt auch Mitarbeiter, die das wollen, aber langfristig wird sich, glaube ich, jeder die Frage stellen müssen, wie schaffe ich eine Office-Kultur zu erhalten? Und vielleicht sind wir dann kein Meeting-Food, sondern mehr Event-Food, aber auf alle Fälle werden wir gebraucht.
Du, dann danke ich dir. Also toi, toi, toi. Wie gesagt, also es klingt nach einem harten Ritt, aber ich drücke euch die Daumen, dass es alles gut ausgeht.
Ja, das wird schon. Sehr positiv.
Klingt so. Toll, danke dir. Ne? Dann schönen Abend noch. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ja, so viel also zu der Neuausrichtung von Eat First. Das war Adrian Frenzel. Und ja, wir machen direkt weiter. Bei uns ist Marcel Weiß. Er ist, wie gesagt, Strategieberater von Neunetz. Und wir haben gesprochen über das ganze Thema Clubhouse. Ich freue mich, bei uns ist Marcel Weiß von Neunetz und viele von euch kennen ihn vielleicht auch aus dem Exchanges-Podcast. Marcel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, stell dich doch mal kurz den Leuten, die dich vielleicht noch nicht kennen, noch mal ganz kurz vor.
Ja, ich arbeite als freier Strategy Analyst seit jetzt, oh Gott, ich weiß gar nicht, weit über 10 Jahren, ich glaube, es sind schon fast 15 Jahre jetzt mittlerweile, auch viel publizierend, schreibend, sprechend, Podcasts. Als es früher noch Konferenzen gab, habe ich auch auf Konferenzen gesprochen. Du hast es schon erwähnt, Exchanges, mache ich den Podcast mit Jochen Krisch zum Onlinehandel, da die aus der strategischen Ebene viel und berate auch Unternehmen.
Sehr, sehr hörenswert übrigens.
Ja, danke, danke.
Genau, und heute wollen wir über Clubhouse sprechen, weil da hast du dir auch eine Meinung zu gebildet. Da habt ihr neulich in eurem Podcast drüber gesprochen. Und also wir wollen über Clubhouse sprechen, aber vor allem wollen wir über Twitter Spaces sprechen, das hast du dir angeguckt. Aber vielleicht kannst du erstmal generell kurz nochmal beschreiben, was ist denn dieses ganze, ich sag mal, diese ganzen neuen Audio-Drop-In-Networks, was haben die aus deiner Sicht für ein Marktpotenzial?
Ja, genau. Ich hatte bei mir auf Neunetz.com habe ich da relativ früh, als das hier in Deutschland jetzt dann losging, da eine Analyse zu Clubhouse geschrieben und wir hatten jetzt auch gerade erst im Neunetz-Cast darüber gesprochen, was du ja gerade schon erwähnt hast. Und das Interessante an Clubhouse ist ja, das hast du ja vielleicht als User auch schon mitbekommen, ist, dass das erstmals auf der Audiobasis etwas ist, wo über das Audiogespräch selbst, also wenn die Leute zusammenkommen, darüber auch wieder neue Leute darauf aufmerksam werden. Also wenn du zum Beispiel einen Podcast hast, Podcasts sind super für die Stammhörerschaft, wenn man erstmal einen Podcast entdeckt hat. Aber einen Podcast erstmal zu entdecken, also erstmal dahin zu kommen, dass da etwas ist, was man gerne hören möchte, das ist noch ein bisschen schwieriger, ein schwieriger Weg. Und Clubhouse macht jetzt letzten Endes etwas, das setzt quasi an einer anderen Stelle an mit Live. Und vor allem auch mit den ganzen Push-Notifications und natürlich auch dem ganzen Netz, der Netzwerkart, wie man es von Twitter kennt. Also ich folge jetzt dir, ich folge anderen. Und wenn du und Leute, denen ich auch noch folge, da miteinander sprechen, bekomme ich eine Push-Nachricht und denke, ach, das ist aber interessant. Da gehe ich mal in den virtuellen Raum rein und höre mir das an. Und wenn ich was zu sagen habe, dann melde ich mich, dann komme ich da rein. Und wenn es dann entsprechend die Verbreitung in der Bevölkerung hat, kann es ja hier in Deutschland jetzt noch nicht haben, weil iOS jetzt bei 20% oder so ungefähr Marktanteil liegt und von daher ist eine iOS-App kann da jetzt noch nicht so gut verbreitet sein. Aber wenn das dann sich mal weiter verbreitet, hat man dann so eine Serendipität in diesen Gesprächen drin, die eine ganz eigene Dynamik aufnehmen kann, eben weil es live ist und weil die Netzwerkart so funktioniert. Und das ist schon was Neues, wo man da sonst sagen würde, ja, okay, na, Gruppengespräch, Audio, das kennt man ja, ne? Das kann man in Skype machen, das kann man in Discord machen, an vielen anderen Stellen. Aber der Unterschied zu diesen anderen Gruppengesprächen ist, dass da sich eine Gruppe findet und dann in das Gruppengespräch in den Audio-Chat reingeht, während über den Audio-Chat in Clubhouse erst die Gruppe sich findet. Und das ist letzten Endes das Neue an dem ganzen Format.
Mhm. Wobei diese Gefahr, etwas zu verpassen, ist ja extrem hoch. Ne? Du hast gerade vom Entdecken gesprochen beim Podcast, aber irgendwie fühlt sich für mich Clubhouse noch an, ich weiß nicht, wie lineares TV ohne Mediathek, ohne Fernsehprogramm.
Ja, absolut. Also das ist ja schon noch eine Herausforderung. Ne? Also auf der einen Art schaffen sie damit natürlich so Fear of Missing Out, ne? Dass man dann, oh ja, man muss, entweder man hört jetzt rein oder man hat es halt verpasst. Und damit haben sie auch eine gewisse Exklusivität bei den Inhalten drin, wo sie auch die Leute dann auch reinziehen können. Und nur durch das Live kommt ja dann auch, die Möglichkeit der Partizipation. Also wenn du jetzt einen Podcast später hörst, da kannst du dann halt nicht da quasi die Hand heben oder wie beim Radio anrufen oder so. Also das hat schon seine Vor- und Nachteile. Ich glaube aber auch, ich habe bei mir auch bei meinem Mitglied-Newsletter auf Neunetz auch darüber geschrieben, wo ich glaube, dass sich das hinentwickeln wird. Und ich glaube, dass sie in weiß ich nicht, in den nächsten 2 bis 3 Jahren dann auch noch Funktionen einführen werden, dass man dann im Vorfeld sagen kann, okay, dieses Live-Gespräch jetzt hier, das kann man in der App selbst auch nochmal einen Tag lang, 24 Stunden, 48 Stunden lang nochmal nachhören, ne? So wie man jetzt heute so Stories, Instagram und so weiter auch 24 Stunden da sind und dann weg sind. Natürlich kann das auch immer alles aufgezeichnet werden, ne? Aber nativ, glaube ich, werden sie sich dahin entwickeln, dass man das dann sozusagen nochmal nachhören kann. Das wird dann auch mit Sicherheit dann auch visuell deutlich gemacht werden, dass das neben dem Live-Zuhören dann noch nachgehört werden kann, sowas. Und langfristig können sie damit auch ohne Probleme Richtung Podcast gehen, dass sie sagen, okay, das kann man jetzt hier auch nativ aufzeichnen, dieses Gespräch, und dann nochmal nach außen tragen. Der Clubhouse-Hauptinvestor Andreessen Horowitz macht das jetzt zum Beispiel. Die machen A16Z Live, ist eine neue Podcast-Reihe von denen, die aktuell, glaube ich, nur aus Clubhouse-Gesprächen besteht. Also nicht, wo Leute sich melden können aus dem Publikum und dann was sagen können, sondern nur, wo eine kleine Gruppe auf dem Panel sitzt. Also jetzt sind es Marc Andreessen und Ben Horowitz, nur zu zweit sprechen dann. Die erste Ausgabe war die Elon Musk, als er da das Interview gegeben hat und das geführt hat mit dem Robinhood CEO, dass man das dann nachhören kann. Also das, die machen das da. Und das, glaube ich, sieht man schon, da wird bei den Investoren und bei den Gründern darüber nachgedacht. Und da werden sie langfristig dahin gehen. Jetzt aktuell hilft es der App natürlich, dass es ausschließlich live ist, wegen der Exklusivität und dem Sog dann halt auch wirklich reinzugehen.
Und du hast ja gerade eben Stories schon angesprochen, und ich finde, das ist eigentlich ein guter Vergleich, den habt ihr, glaube ich, auch in eurem Podcast gezogen, denn Stories ist ja eigentlich ein Feature, und wir haben es ja jetzt hier quasi mit einer neuen Plattform zu tun, die möglicherweise ein Feature etabliert, was bei anderen, wo ich ja möglicherweise schon Follower habe, also sagen wir mal Twitter oder Instagram oder Facebook oder wie auch immer, vielleicht angedockt werden kann. Wie siehst du denn diese Entwicklung?
Ja, das ist auf jeden Fall interessant, inwiefern dann tatsächlich auch sich parallel so entwickeln würden, ne? Wie sich die Stories als sehr, sehr cleveres Feature von Snapchat dann zu Instagram und allen weiteren bis hin zu LinkedIn mittlerweile als Feature gewandert sind. Bei Twitter ist ja auch interessant, ne? Twitter hat ja auch dieses Story-Feature Fleets eingeführt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir, ich folge 1400 Accounts auf Twitter, und ich habe, vielleicht 5 von denen pro Tag, die da irgendwelche Fleets dann benutzen. Das hat nicht so richtig viel Sinn ergeben von Anfang an. Aber diese Fleets, da landen dann auch die Twitter-Spaces dann drin. Also zumindest visuell wird es dann da bei Twitter dann damit reingeflanscht. Und es ist tatsächlich, also ich glaube zum einen, dass das Format, was Clubhouse jetzt hier so gefunden hat, in Verbindung, ne, wenn man halt so ein interessensgetriebenes Netzwerk hat, wie das eben Twitter hat oder auch Instagram hat, da passt so ein Format, das Format mit rein, diese Gruppengespräche, Audioform. Inwiefern das dann tatsächlich bedeutet, dass Clubhouse als separates Unternehmen, als separate App keine Existenzgrundlage hat, wage ich jetzt nicht zu sagen. Ich tendiere aber dazu, dass es da sehr viel Potenzial für ein dezidiertes Unternehmen da gibt. Da sind sie mittlerweile schon sehr gut. In den USA auch schon sind sie auch relativ, relativ gut etabliert. Also da Hollywood ist zum Beispiel da sehr, sehr stark da auch da drin. Ich sehe da schon sehr viel Potenzial, gerade weil sie jetzt auch in Richtung, haben sie ja schon gesagt, was die Refinanzierung, was das Geschäftsmodell angeht, dass sie in Richtung Creators, Influencer gehen. Da haben sie auch schon so ein Creator-Programm, wo das dann geht in Richtung Tickets, Richtung Tipping, also Trinkgeld und so weiter, Bezahlfunktionen, was man dann da einführen kann. Also jetzt erstmal gar nicht so Richtung Werbung, was sie sicherlich auch noch machen können irgendwann. Und wenn man das jetzt mit den Twitter Spaces vergleicht, finde ich auch nochmal interessant, dass man da schon so frühe, na, Pfadabhängigkeiten würde ich nicht sagen, aber schon Weichenstellungen sehen kann. Und bei Twitter, also gibt es zum Beispiel auch Sinn, dass es in der Twitter-App, die Twitter Spaces, Audio man da drin hat, dass das natürlich verbunden ist mit den Tweets in der App, ne? Dass man zum Beispiel Tweets in diesen Audio-Space reinteilen kann. Dann sehen alle, die da sprechen, sehen das und können dann darüber reden, wenn sie das wollen. Und man kann auch Emoji-Reaktionen machen, ne? Also man hat visuelle Elemente drin, was da auch Sinn ergibt. Im Vergleich dazu hat Clubhouse sehr bewusst, glaube ich, also ich bin überzeugt davon, dass sie es sehr bewusst machen, nur auf Audio gesetzt. Ja, also kannst halt, es gibt keine Emoji-Reaktionen oder irgendetwas, was man machen kann, worauf dann hin sich die Sprechenden wiederum beziehen würden. Was natürlich den Effekt hat, dass man vielleicht, also man denkt vielleicht jetzt, dass sich da Clubhouse unnötig beschränkt, aber ich glaube, dass sie sich damit sehr viele Optionen offen halten, weil sie damit Inhalte auf der App schaffen oder die Community schafft und das Verhalten der Community oder der Nutzer auf Audio konzentriert bleibt. Ja, also du musst die App nicht, du musst nicht drauf gucken, um die benutzen zu können, um da zuhören zu können. Und daraus ergibt sich ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo es dann auch hingehen kann. Also zum einen Podcast in die eine wie in die andere Richtung, wo sich Clubhouse dann in den nächsten 5+ Jahren oder so entwickeln kann, aber auch als eine virtuelle oder eine Online-Ergänzung oder Erweiterung von Konferenzen, die es irgendwann mal wieder geben kann. Die können dann sehr gut in so ein ausgebautes Clubhouse, in so eine Iteration von mehreren Jahren, jetzt machen mehrere Jahre nach vorne schauen, kann das dann damit reinlaufen, kann das integriert werden. Und da gibt es unfassbar viel Potenzial und großen Markt, glaube ich auch, wenn man sich überlegt, wie so eine audiogetriebene App, also wo man ja jetzt schon Fachkonferenzen per Panels quasi da abgebildet werden, wenn man sich das anschaut, wie man sich das hinentwickeln kann, wenn man dann das irgendwann wieder das In-Person und das Digitale da zusammenbringt und dann miteinander verbindet.
Mhm. Wobei ja eigentlich Konferenzbegleitung eigentlich typischerweise eben etwas ist, was auf Twitter stattfindet. Ne? Von daher, aber ich höre jetzt gerade raus, du hast bei Twitter Spaces noch keine Killer-Features gesehen, die Clubhouse gefährlich werden könnten. Zeitgleich, ich finde diese Resonanz, die man geben kann, also so eine Art von Applaus, Emojis, wie auch immer man das bezeichnen möchte, das sorgt natürlich schon für eine andere Dynamik erstmal, ne?
Ja, absolut. Also ich kann mir halt gut vorstellen, dass ich das Format, das muss ja nicht so sein, dass jetzt eine App dieses Format gewinnt oder einen Dienst. Ich kann mir das bei Twitter mal schauen, wie sich das da entwickeln wird. Man muss halt auch dazu sagen, dass Twitter das Unternehmen nicht gut ist, was Produktentwicklung angeht. Also das letzte Feature, das ist das große Feature, das sie eingeführt haben, war Fleets, das Stories-Feature, das nicht so richtig Sinn ergibt im Twitter-Kontext und das übrigens bis heute nicht, ich weiß nicht, wann sie das, vor wie vielen halben Jahren oder so, wenn sie das eingeführt haben, bis heute ist es nicht auf der iPad-App gelandet. Ne? Also dass es nicht jetzt auf dem Mac oder so landet, klar, aber ist nicht mal da bei den mobilen oder bei den Tablet-Apps dann da überall da. Und das größte Feature davor waren, glaube ich, die Quote-Retweets oder so. Also da passiert nicht so viel. Da würde ich jetzt auf das Unternehmen selbst, auf die Organisation jetzt nicht so super viel setzen.
Also ja, mit Audio-Nachrichten haben sie doch experimentiert, ne?
Genau, sie führen jetzt Audio-Nachrichten für die Direct-Messages ein, genau. Aber sie haben für Twitter Spaces haben sie ein gutes Team übernommen. Das ist Breaker. Das war eine Podcast-App, die auch soziale Features hatte und auch Bezahl-Features hatte. Da haben sie das Team übernommen. Das arbeitet jetzt daran, das ist ein gutes Team. Aber Twitter Spaces selbst, also ich bin mal interessant, inwiefern das dann das Wesen von Twitter selbst verändern wird, weil das dann schon auch sehr zentral ist, wenn tatsächlich dann jemand, von dem man folgt, die ein Audiogespräch auch angefangen haben in der App, dann landet auch diese Fleet-Leiste oben, die wird dann permanent, wenn man dann durchscrollt, das heißt, das nimmt dann auch sehr viel Screen-Estate dann ein. Ja, da muss man mal schauen, wo sich das hinentwickeln wird. Wenn man drauf geht, da muss man auch, also wenn man in ein Space reingeht, so wie man jetzt in ein Clubhouse, in einen Raum reingeht, dann soll man gleich am Anfang entscheiden, ob man jetzt nur Zuhörer oder auch Sprecher ist. Was dann, glaube ich, auch später nochmal von dem Initiator oder Initiatorin dann nochmal geändert werden kann oder wie auch immer. Aber das sind alles zum Teil, finde ich, interessante, zum Teil fragwürdige Dinge, die sie da machen. Aber jetzt schon, egal wie man es bewertet, kann man schon jetzt schon sehr deutlich sehen, dass sich Twitter Spaces in eine sehr, sehr andere Richtung entwickelt als Clubhouse und ich glaube, dass sie sich gegenseitig nicht so sehr gefährlich werden.
Mhm. Du hast gerade eben schon gesagt, vielleicht jetzt als letzte Einschätzung noch, dass möglicherweise mehrere Plattformen koexistieren können. Ja, jetzt kommt ja noch Facebook, hat ja angekündigt oder zumindest munkelt man, dass da auch noch ein Konkurrent entsteht. Es gibt noch einige kleine Unternehmen, auch jetzt hier in Deutschland zum Beispiel Dive, also aus dem, ich glaube, Circ-Umfeld, wenn ich es richtig weiß. Siehst du denn für so kleine Newcomer, siehst du überhaupt noch Potenzial? Weil die müssen ja quasi bei Null anfangen und also wo könnten Abgrenzungspotenziale sein oder Use Cases, die man dort vielleicht noch für sich proklamieren kann?
Ja, ganz schwer. Also Twitter hat natürlich den Vorteil, dass sie das Netzwerk haben. Facebook hat natürlich auch das Vorteil, dass sie Instagram haben, dass sie da, wo sie da den Social Craft dann irgendwie dann damit reinbringen können, um das anzutreiben. Als ein Startup, das bei Null anfängt und dann auch sowohl mit diesen großen etablierten Netzwerken als auch mit diesem Unternehmen, das da jetzt natürlich auch schon produktseitig und auch von seinem kleinen Netzwerk, glaube ich, 6 Millionen Nutzer, so haben sie da jetzt mittlerweile, schon vorangekommen ist, sehr, sehr schwer.
Ja, 10 Millionen wurde announced, 10 Millionen Nutzer, ne? Sogar.
Ah, mittlerweile, ja, okay. Ja. Na, das ändert sich ja täglich. Nee, ich sehe, also Ich sehe nicht so richtig, wie das funktionieren kann. Also das, der deutsche Klon ist ja, glaube ich, so wie ich das aus der Kommunikation rausgelesen habe, sehen sie jetzt ihren Vorteil, dass sie halt früher auf Android sind als Clubhouse. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, langfristig, mittelfristig auch nicht reichen wird, um zu sagen, man zieht jetzt schnell ein Netzwerk hoch und setzt dann darauf, dass es dann irgendjemand dann übernimmt. Also dafür ist dann der deutsche Markt auch nicht so. Und dafür ist es auch jetzt schon auch etwas, das so dynamisch ist, dass man auch ohne so eine Übernahme dann so einen Markt dann irgendwann noch auf so einer Stelle übernehmen kann. Das ist, also interessanterweise, ich sehe das ja, diese Entwicklung auch für ein Riesenproblem für Spotify, die ja die erste Anlaufstelle für Audio werden wollten, damit massiv in Podcasts investiert haben und da auch ganz gut vorankommen. Und haben ja auch in der Richtung ja auch Anchor übernommen, ein Startup aus New York, dass er dann auch da in die Richtung gehen wollte, möglichst einfach zu machen, Audio-Inhalte zu produzieren, aber die ja nicht ansatzweise irgendwie in die Richtung mit dem Produkt gekommen sind oder mit der Dynamik, wie das, was Clubhouse jetzt macht. Und die haben genau das gleiche Problem, ja. Also die haben ja auch kein Netzwerk, auf das sie setzen können. Und die werden vielleicht versuchen, einen Clubhouse zu übernehmen oder so. Ne? Selbst in Spotify sehe ich da vor einer großen Herausforderung. Da ein kleines deutsches Startup, also da muss man schon wirklich einen guten Twist haben bei der Informationsarchitektur, dass man da irgendwie noch was gesehen hat, wo nochmal ein Netzwerkeffekt reinkommt, aber das sehe ich einfach nicht.
Ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob vielleicht der B2B-Markt noch eine Chance bietet. Weißt du, dass vielleicht jemand sagt, ich werde Infrastrukturanbieter, also gar nicht jetzt wie Clubhouse und öffne das einfach für alle, sondern ich gehe jetzt auf die Konferenzanbieter zum Beispiel zu und sage, naja, wir können mit euch quasi ein Monetarisierungsmodell für eure Audiokonferenzen bauen, weil die sind ja in der Regel, weißt du, die haben Moderatoren, die haben die Zugänge zu starken, Gästen und so weiter. Und das zu monetarisieren geht ja mit Clubhouse nicht in einem Maße, wie man es von der Konferenz kennt. Ja, und vielleicht, weißt du, dass so ein Infrastrukturanbieter da noch entsteht, das könnte ich mir noch vorstellen.
Ja, das geht, aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Also das ist ja dann zwar noch Audio und Konferenz und sowas, aber das ist ja dann schon wieder, geht ja in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, also es geht heute nicht bei Clubhouse, ja, das stimmt, aber wenn Clubhouse sich irgendwann in die Richtung winkelt, und ich glaube, dass sie irgendwann solche Dinge anbieten werden für Konferenzteilnehmer und dann, oder Konferenzbetreiber, und dann wird es sehr interessant, weil das dann einfach nicht nur die Übertragung ist, sondern man auch gleichzeitig nochmal eine Distribution für die eigene Konferenz bekommt, ne, über das Netzwerk hinweg, dass die ganzen Sprecher, Sprecherinnen dann ihr eigenes Netzwerk dann mitbringen, wenn das dann da nochmal übertragen wird. Also das kann da nochmal interessant werden. Aber
was ist denn eigentlich so das Feature, was du am meisten vermisst bei Clubhouse?
Also für mich als Podcaster eine native Aufnahmemöglichkeit, aber für mich als Analyst weiß ich natürlich, warum es das nicht gibt oder noch nicht.
Also ich vermisse am meisten, wenn man es mit Konferenzen vergleichen möchte, eigentlich die Bar danach, muss ich sagen. Also ich würde eigentlich gerne mit den Leuten, die im Publikum waren, danach einfach, weißt du, so random chatten und sagen, hey, wir haben jetzt gerade einen tollen Talk gehört, lass uns mal kurz irgendwie dazu weiter quatschen, wie man das halt eben von der Konferenz kennt, ne? Das fehlt mir irgendwie total.
Ja, das machen ja zum Teil, gibt's ja dann so After-Show-Rooms. Mhm. Nach der großen Elon Musk-Bonanza hat's ja dann auch unzählige After-Show-Rooms gegeben, die sich dann relativ lange gehalten haben.
Klasse, Marcel. Du, wir haben die Zeit total gesprengt. Ne? Wir haben gesagt,
ich hab schon gedacht.
Wir peilen 5, 6, 7 Minuten an, genau. Aber super, du. Es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einschätzung, Marcel. Und sag mal, vielleicht kannst du zum Schluss nochmal Werbung in eigener Sache. Wer soll sich denn bei dir melden? Wer kann dich denn kontaktieren?
Ja, wer an mehr Einschätzungen von mir interessiert ist, kann gerne auf neunetz.com sich das anschauen. Da schreibe ich regelmäßig Analysen und mache da auch einen exklusiven Newsletter für Mitglieder, in dem ich auch die Dinge einordne vom Otto-Marktplatz bis Amazon, Shopify und Clubhouse und auch Facebook, Apple und so weiter. Das also immer versuche, das Wichtigste rauszunehmen und das einzuordnen und sehe das als ein fortlaufendes Weiterbildungsangebot, das man da machen kann. Und zusätzlich zu den ganzen Themen berate ich auch schon seit langer Zeit Unternehmen auf strategischer Ebene und mit Workshops und mache das und versuche da sozusagen auf allen Kanälen und verschiedenen Wegen Unternehmen voranzubringen.
Super, Marcel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir bleiben in Kontakt. Gerne. Bin gespannt, was das nächste Thema sein wird, über das wir sprechen.
Ja, gerne.
Bis bald.
Danke dir.
Ciao, Marcel.
Ciao.
Ja, das war also Marcel Weiß. Vielen Dank nochmal, Marcel. Ich bin sicher, wir hören uns an der einen oder anderen Stelle wieder. Und damit sage ich danke für den Nachmittag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und falls euch morgen langweilig sein sollte oder ihr joggen geht oder die Wohnung aufräumt, morgen kommt wieder ein regulärer Podcast von uns und zwar mit Laura Rath, das ist die Gründerin von Hey Organic. Ihr wisst ja, wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und ja, Laura hat sich dem ganzen Beauty-Bereich vorgenommen und baut dort eine starke Marke auf, die sich eben auf Nachhaltigkeit konzentriert, die aber eben auch ja im Prinzip versucht, möglichst positiven Impact zu leisten. Also darüber sprechen wir morgen. Und am Sonntag habe ich Andreas Haug zu Gast. Er ist einer der Partner von eVentures und er hat ein tolles Buch rausgebracht. Ihr wisst ja, am Sonntag ist ja immer unsere Bücherzeit. Und das Buch von Andreas Haug, das er geschrieben hat, zusammen mit Christian Leibold, also seinem Kollegen, und Andreas Nölting, das heißt Deutschland Startup, wie Gründer und Investoren mit neuen Geschäftsmodellen unsere Zukunft sichern. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Gespräch geworden, denn man merkt, dass Andreas Haug sich sehr viele Gedanken auf der Metaebene macht, über die Gesellschaft, über den Standort Deutschland und Europa, über Kapitalismus und so weiter. Also von daher, ich glaube deutlich über eine Stunde, aber es ist ein spannendes Gespräch geworden, zumindest dank Andreas natürlich, weil es einfach sehr viele spannende Impulse und Gedanken beinhaltet. Also von daher, hört da gerne mal rein, wenn ihr Zeit und Lust habt am Wochenende. Und ansonsten hören wir uns am Montagmorgen wieder. Bis dahin euch noch ein schönes Wochenende und tschüss.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.